Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon. Das sind unsere Themen.
Unintelligent. KI-Sprachmodelle sind von Perfektion weit entfernt. Ungebunden. Das EU-Projekt OpenGPTX setzt auf technologische Eigenständigkeit. Unverfolgbar. Wie Mixnetz sichere und anonyme Kommunikation ermöglichen. Und das digitale Logbuch. App Stores.
Wir gehen noch immer davon aus, dass Maschinen sowas Statisches sind und einmal richtig, dann laufen die dann so ab. Und bei der künstlichen Intelligenz kommt halt auch das Thema Unerklärbarkeit mit rein. Gerade bei großen KI-Sprachmodellen, wir wissen nicht immer genau, was jetzt zu einer speziellen Antwort führt.
Es ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, den Nicolas Flores-Heer vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme IAIS in St. Augustin bei Bonn hier beschreibt. Dass also ein Computer, eine künstliche Intelligenz mit uns spricht, chattet oder eigenständig Texte verfasst und dass bei dieser Kommunikation auch unvorhergesehene Dinge passieren können, ja, das kann man spannend finden oder aber auch gruselig. Fest steht, große KI-Sprachmodelle auf Englisch Large Language Models oder LLMs sind ein absoluter Megatrend. Der bislang bekannteste Vertreter dieser KI-Zunft, GPT-3 vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, der läuft schon eine Zeit lang im Testbetrieb. Ende letzten Jahres hatten dann Microsoft und Nvidia, vor kurzem Google und schließlich auch der Facebook-Mutterkonzern Meta jeweils eigene Konzepte präsentiert. Und auch die Europäische Union, die will ein Sprachmodell für KI entwickeln. OpenGPTX oder OpenGPTX heißt es. Michael Gessert, das klingt ja so ein bisschen nach Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Oder gibt es bei all diesen Entwicklungen gravierende technische Unterschiede?
Also ich würde mal sagen, die aktuellen KI-Sprachmodelle oder wie man auch sagt Transformer, die beruhen alle auf einem sehr ähnlichen Konzept, das ja auch sehr weitgehend schon offengelegt ist. Es gibt eigentlich zwei Motive für diese vermeintlichen oder auch tatsächlichen Parallelentwicklungen. Zum einen will man die Technologie selbst beherrschen und auch fortentwickeln können, ohne von Mitbewerbern oder anderen Ländern abhängig zu sein. Und dann geht es auch tatsächlich um die Muttersprache eines KI-Sprachmodells. Nicht zufällig haben auch die Chinesen ein eigenes entwickelt. Beim EU-Projekt OpenGPTX spielen natürlich beide Motive eine Rolle, politische und technologische Unabhängigkeit und die Abdeckung der in Europa gesprochenen Sprachen.
Das wären ja dann neben Englisch noch einmal 23 weitere Sprachen. Aber haben nicht diese KI-Sprachmodelle auch den Anspruch, letztendlich universell zu sein? GPT-3 etwa kann doch auch Texte auf Deutsch schreiben.
Theoretisch sind diese KI-Sprachmodelle universell. Praktisch spielt eine entscheidende Rolle, mit was für einem Material die KI zunächst einmal trainiert wird. Das ist ja tatsächlich der Ansatz, so viel wie möglich, am liebsten sämtliche digital vorliegenden Texte aus Büchern, aus dem Internet zu verwenden. Die Folge ist aber dann, dass die in diesem Material häufigsten Sprachen dann auch die KI prägen werden. Und zwar technisch, aber auch inhaltlich. Denn eine Sprache repräsentiert ja auch eine Kultur mit ihren Eigenarten, Normen und Werten.
Moderne Sprach-KI-Systeme können im Idealfall Texte schreiben oder Konversationen führen, die quasi perfekt erscheinen. Aber in Wirklichkeit sind die Systeme von Perfektion noch weit entfernt und von Intelligenz vermutlich auch.
PaLM, Pathway Language Model, heißt das Anfang April von Google vorgestellte Transformer-Modell. Es kann Computerprogrammcode schreiben, arithmetische Aufgaben verstehen und lösen oder auch Witze erklären. Aber auch PaLM beruht zunächst einmal, wie praktisch alle KI-Anwendungen, auf etwas sehr Simplem. Auf Statistik und auf Wahrscheinlichkeiten. KI-Sprachmodelle benötigen prinzipiell weder Grammatik noch Weltwissen als Vorgabe. Beides können sie nämlich rein statistisch aus ihrem Trainingsmaterial ermitteln. Der große Haken? In diesem Material können Vorurteile, Stereotype oder sogar Hate Speech enthalten sein. Diesen sogenannten Bias gibt die KI dann auch munter von sich, wenn sie mit entsprechenden Fragen oder Beispielsätzen auf die Fährte gesetzt wird. oder im Trainingsmaterial sind bestimmte konkrete Informationen nicht enthalten oder statistisch uneindeutig. Dann fabuliert die KI munter drauf los und gibt vermeintliche Fakten von sich, die gar nicht stimmen. Mehdi Ali vom Fraunhofer IAIS.
Bias ist ja ein großes Thema und innerhalb von OpenGPTX möchten wir Bias an drei Stellen adressieren. Zum einen in den Daten selbst, dann während des Trainings und dann in einem Postprozessierungsschritt. Und in einem Postprozessierungsschritt, jetzt abgesehen vom Bias, Stichwort Fake News ist ja auch ein großes Thema. Angenommen, ein großes Sprachmodell generiert eine faktische Äußerung. Diese faktische Äußerung könnte man auch in einem Postprozessierungsschritt gegen Datenbanken dann abgleichen lassen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Fraunhofer IAIS setzen hier auf sogenannte Wissensgraphen, auf Hierarchiebäume von gesicherten Informationen. Das ist ein Konzept, das schon seit langer Zeit bei der Verbesserung von Internetsuchmaschinen oder beim sogenannten Semantic Web eine Rolle spielt. Der Gegencheck von KI-Ergebnissen zu gesicherten Informationen verursacht natürlich Zusatzaufwand. Aber ohnehin sind die modernen KI-Sprachmodelle zunächst einmal sehr ressourcenaufwendig. Beim Erstellen und Trainieren sind Supercomputer Pflicht. Bei den jüngsten Publikationen von Google und Meta spielte auch dieser Aspekt eine Rolle. Wie gut ist das Verhältnis von Energieaufwand zur Qualität des Modells? Nicolas Flores Herr vom Fraunhofer IAIS, Projektleiter bei der Entwicklung von OpenGPTX.
Das ist jetzt nicht, wenn wir uns auf das Thema große KI-Sprachmodelle setzen, dass wir ab da automatisch zu großen Energieverbrauchern werden. Es gibt verschiedene Ansätze, sowohl im Bereich der Hardware als auch im Bereich der Modelle, die bereits berücksichtigen, dass wir auf der Welt eben mit unseren Ressourcen schonend umgehen müssen. Und gleichzeitig aber es uns auch ermöglichen, an diesem Fortschritt, der in der Welt nun eben stattfindet, dass wir da auch an diesem Fortschritt partizipieren.
Das ist ja eine ganze Menge von Baustellen, die es bei den Sprachmodell-KIs offenbar noch gibt. Und trotzdem gibt es wohl auch jede Menge Enthusiasmus bei den Entwicklern. Michael, was bleibt denn da als Fazit für uns als Userinnen und User?
Ja, das ist ganz klar. Also die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben natürlich eine sehr optimistische Agenda, um mal ein paar Ideen meiner Fraunhofer-Gesprächspartner zu zitieren. Also mit diesen Sprach-KIs könnte man Senioren den Alltag erleichtern, könnte man Kindern in bildungsfernen Haushalten gewissermaßen einen geduldigen virtuellen Onkel zur Verfügung stellen, der sie dann bei den Schularbeiten unterstützt. Dieses positive Potenzial, das sehe ich natürlich auch. Bei einem der im Rahmen hier von OpenGPTX anvisierten Anwendungsbeispielen oder Showcases der automatischen Erfassung von Kfz-Versicherungsschadensmeldungen, da bin ich direkt etwas skeptisch. Okay, das entlastet Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder schafft ihre Arbeitsplätze ab.
Die KI-Anwendungen und diese KI-Sprachmodelle, die haben halt auch eine immense wirtschaftliche Bedeutung, oder?
Die haben eine immense wirtschaftliche Bedeutung und die haben auch eine immense kulturelle Bedeutung. Wenn wir uns mal die Pläne für das wie auch immer dann geartete Metaversum anschauen, da passen natürlich KI-Sprachsysteme, die mit uns menschenähnlich kommunizieren könnten, wie die Faust aufs Auge. Die Interessenskonflikte zwischen wirtschaftlich einträglicher und gesellschaftlich oder individuell psychologisch wünschenswerter oder auch ethisch vertretbarer Kommunikation, die liegen da aber auf der Hand. Vor kurzem hat ja ein Google-Softwareentwickler für Schlagzeilen gesorgt. Er hat also erst das Google-Sprachmodell Lambda getestet und trainiert, hat da in unzähligen Dialogsitzungen ein Feintuning gemacht auf das Thema Bewusstsein und anschließend hat das Sprachmodell für ihn so überzeugende Dialoge produziert, dass der Entwickler Lambda ein Bewusstsein oder Empfindungsfähigkeit zugebilligt hat. Ich halte das also hier für völlig absurd, für einen reichlich naiven Zirkelschluss, ausgerechnet durch einen technischen Experten. Aber klar, die Simulation von Erkenntnis, von Verständnis, Emotion und Bewusstsein durch KI-Systeme, die wird irgendwann nahezu perfekt sein. Und wir kommen da, glaube ich, tatsächlich allmählich an die philosophischen und ethischen Fragen, die ja in vielen Science-Fiction-Filmen schon mal durchgespielt worden sind.
Der aktuelle Stand bei der Entwicklung von KI-Sprachmodellen, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Auch wenn die hiesige Diskussion derzeit ziemlich stark davon bestimmt wird, dass sichere und anonyme Kommunikation von üblen Kriminellen missbraucht wird. Gesicherte Netzwerke wie zum Beispiel Tor sind unerlässlich, um den total überwachten Internetabschnitten in China oder Russland und den Lauschmaschinen der Geheimdienste aller Länder überhaupt irgendetwas entgegenzusetzen. Eine wichtige Technik für die sichere Kommunikation ist natürlich Verschlüsselung. Mit ihr werden die Inhalte einer Verbindung geschützt. Um allerdings auch die Umstände einer Kommunikation, also Metadaten wie wer kommuniziert, wann, mit wem und in welchem Umfang zu schützen, da sind zusätzliche Strukturen nötig. Sogenannte Mixnets können diese Metadaten verschleiern. Dr. Julian Loss beschäftigt sich am CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken mit Sicherheitsbeweisen für solche Mixnets. Er hat mir erklärt, wie sie funktionieren.
Also wenn Sie in einem Netzwerk mit einer anderen Person kommunizieren, zum Beispiel über das Internet, schicken Sie Datenpakete hin und her. Und jetzt ist es so, dass ein Angreifer, der gerne wissen möchte, was genau für Daten Sie da schicken und mit wem Sie kommunizieren, der kann sich auf diese Leitung einhacken und er kann sehen, wie viele Daten und was für Daten Sie schicken. Und daraus kann er Informationen gewinnen, zum Beispiel zu welchen Tageszeiten Sie mit wem kommunizieren und was für eine Art von Kommunikation Sie da betreiben. Jetzt, es ist nicht sehr schwierig, den Inhalt der Nachrichten zu schützen. Dafür kann man normale Verschlüsselung verwenden. Das ist eigentlich nicht sehr schwierig. Aber was eben in letzter Zeit immer relevanter geworden ist, ist, dass ein Angreifer auch Metadaten erheben kann, indem er sieht, wie viele Daten geschickt werden und zu welchen Tageszeiten. Und wenn Sie diese Informationen auch privat halten möchten, dann reicht normale Verschlüsselung nicht, weil normale Verschlüsselung, da sieht der Angreifer immer noch zum Beispiel, welche Größen diese Datenpakete haben und wie viele davon geschickt werden und zu welchen Zeiten. Und deswegen kann man Mixnets benutzen. Mixnets sind im Wesentlichen Server, die zwischengeschaltet werden innerhalb der Kommunikation und die zusätzliche Datenpakete zu den Datenpaketen, die Sie schon schicken, hinzufügen, sodass nicht mehr klar ist, welche Datenpakete die echten sind, die Sie schicken und welche das Mixnet schickt. Das Mixnet wartet auch jeweils eine Weile, wenn Sie dem Mixnet ein echtes Datenpaket schicken, dieses Datenpaket weiterzuleiten, sodass nicht klar ist, zu welchen Zeiten zum Beispiel welche Datenpakete bei dem Mixnet eintreffen und zu welchen Zeiten die echten Datenpakete weitergeleitet werden. Also das soll dazu dienen, diese Kommunikation noch privater zu machen. Also das sind die Tricks, mit denen die Mixnets arbeiten, um die Privatsphäre zu erhöhen.
Für welche Formen der Kommunikation kann man denn Mixnets überhaupt einsetzen? Ist das etwas, was man zum Beispiel für E-Mails oder für Surfen benutzen kann?
Ja, also eigentlich können Sie Mixnets für jede Art der Kommunikation einsetzen, weil jede Art der Kommunikation über irgendein Netzwerk sieht eigentlich vor, dass Datenpakete von A nach B und von B nach A hin und her fließen. Aber dazu muss man sagen, dass Mixnets natürlich wegen diesem zusätzlichen Datenverkehr und der Verzögerung, mit der diese Pakete weitergeleitet werden auf den Mix-Servern, auch einen gewissen Einfluss auf die Effizienz dieser Kommunikation haben. Sie machen die Kommunikation damit absichtlich weniger effizient, um die Sicherheit und die Anonymität des Verkehrs zu erhöhen.
Sie haben ja eben gesagt, dass in einem Mixnetz zum Beispiel verschiedene Server dann miteinander interagieren, um eben halt zum Beispiel noch Daten hinzuzufügen. Das hört sich danach an, dass das eine Infrastruktur ist, die von irgendjemand betrieben wird.
Das ist richtig, ja. Und deswegen, damit man nicht einer bestimmten Infrastruktur vertrauen muss, weil das wäre ja auch problematisch, diese Infrastruktur könnte ja kompromittiert sein, es ist normalerweise so, bei einem echten Mixnet, dass man über mehrere verschiedene unabhängige Server den Datenverkehr weiterleiten würde. Also man hätte dann nicht nur einen Mix-Server, sondern man hätte mehrere Mix-Server, die alle jeweils weitere Datenpakete zu dem Verkehr hinzufügen, um ihn weiter zu verschleiern. Und jetzt kann man halt beweisen, dass wenn mindestens einer dieser intermediären Mix-Server sich korrekt an das Mixing-Protokoll hält, dass dann der Datenverkehr immer noch sicher verschleiert wird.
Seit mehreren Jahren schon wissen wir, dass zur sicheren Kommunikation, egal von wem, auch das sogenannte Tor-Netzwerk benutzt wird, was ja so ähnlich strukturiert ist wie diese Mixnets. Wo sind die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten?
Genau, also Tor ist im Wesentlichen eine vereinfachte Version eines Mixnets. Es ist kein Mixnet in dem Sinn, dass es nicht die volle Funktionalität eines Mixnets implementiert. Zum Beispiel bei Tor wird kein zusätzlicher Datenverkehr in das Netzwerk eingespeist, weil das zu ineffizient wäre, um das System zu implementieren in der Praxis. Ja, Tor ist auch schon fast 20 Jahre alt. Heute sähe das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber was bei Tor gemacht wird, ist, dass man versucht zu verschleiern, woher die Datenpakete kommen. Und zwar für jeden von diesen intermediären Servern, die den Datenverkehr jeweils weiterleiten. Also man nennt das auch Onion Encryption. Also eine Onion ist eine Zwiebel. Und zwar ist es so, weil man seine Daten mit verschiedenen Schichten von Verschlüsselung versieht, die dann weiterleitet an diese intermediären Mixer. Und jeder von diesen intermediären Mixnodes sieht jeweils nur, von welchem zuvorkommenden Mix-Server das Datenpaket gekommen ist. Aber es kann nicht erkennen, woher das Datenpaket vorher gekommen ist. Und wenn es jetzt auf diesem ganzen Weg des Datenpaketes mindestens einen ehrlichen Server hat, der sich an das Mix-Protokoll hält, dann ist für jeden anderen Mix-Server nicht mehr klar, wohin genau dieses Datenpaket geht. Und damit jeder von diesen Mix-Servern eben seinen Teil zu dieser Verschleierung tun kann, ist es eben wichtig, dass die relevanten Daten, wohin jetzt das Datenpaket als nächstes gehen soll, für diesen Server ersichtlich sind. Und deswegen braucht man eben diese mehreren Schichten von Verschlüsselung, die jeweils einer der Server dann entschlüsseln kann und das Datenpaket dann an den nächsten Ort weiterleiten kann.
Sie kümmern sich darum, dass man die Zuverlässigkeit, die Integrität des Verfahrens der Mixnetze tatsächlich auch beweisen kann. Was bedeutet das jetzt ganz konkret?
Das Erste, was man machen muss, wenn man irgendwas beweisen möchte, ist, dass man sich erstmal ein Sicherheitsmodell ausdenkt. So, was bedeutet das? Man schaut sich an, was für Attacken in der Praxis relevant sind und realistisch sind. Und dann baut man ein mathematisches, formales Modell, wo man einen Angreifer modelliert, der ein Spiel gewinnen möchte, ein Sicherheitsspiel. Und dieses Sicherheitsspiel gewinnt der Angreifer, wenn er die Sicherheitsgarantien, die wir für relevant halten, brechen kann in irgendeiner Art. Ja? Und das Sicherheitsspiel gibt dem Angreifer dann zum Beispiel Möglichkeiten, mit dem Spiel zu interagieren, bestimmte Informationen zu bekommen, die er auch in der echten Welt bekommen würde, wenn er wirklich versuchen würde, dieses Protokoll anzugreifen. Und dann müssen wir eben beweisen, von einer mathematischen Annahme zum Beispiel oder mit kombinatorischen, statistischen Argumenten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer dieses Spiel gewinnen kann, sehr, sehr klein ist. Und dieser zweite Teil, der ist dann eben da, wo man mathematische Ideen und Argumente vorführen muss, um zu zeigen, dass diese Wahrscheinlichkeit dann auch tatsächlich auch sehr klein ist.
Und sind die Beweise denn für Mixnets mittlerweile so geführt, dass man sagen kann, ja, das ist 100% sicher, man kann sich darauf verlassen, dass eben halt die Metainformationen einer Kommunikation nicht entschlüsselt werden können oder nicht herausgefunden werden können?
Genau, also da kommt jetzt unsere Arbeit rein. Und da würde ich sagen, die Antwort ist nicht ganz klar und deswegen möchten wir uns dieses Problem auch ansehen. Also viele von diesen Modellen sind bereits relativ alt, also über 20 Jahre alt. Und es ist eben so, dass in den letzten 20 Jahren sich die Kryptographie sehr, sehr stark entwickelt hat und die Standards für Sicherheitsbeweise sind in dieser Zeit auch massiv angestiegen. Also was vor 20 Jahren als ein Sicherheitsbeweis akzeptiert wurde, ist heute vielleicht nicht mehr den Standards entsprechend. Und deswegen wollen wir uns formale Modelle aus der Literatur nochmals ein bisschen genauer anschauen und die vielleicht auch überarbeiten, entweder mit neu relevant gewordenen Attacken innerhalb der letzten 20 Jahre verbessern, moderner machen. Und zusätzlich wollen wir uns eben auch die Sicherheit von modernen Mixnets, zum Beispiel dem Sphinx-Standard, der eigentlich der Hauptstandard für Mixnets heute ist, wollen wir uns gerne in diesen modernen Sicherheitsmodellen ansehen.
Wenn nicht alle Beweise geführt sind, weiß man denn etwas darüber, wo möglicherweise Schwachstellen liegen könnten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eben oft nicht so klar. Also nur weil ein System keinen Beweis hat, bedeutet das nicht, dass man auch direkt eine Attacke drauf hat. Also es gibt zum Beispiel viele Sicherheitsstandards, die heute benutzt werden in der Praxis, zum Beispiel ganz prominent das ECDSA-Verfahren oder das DSA-Verfahren, das ist eines der am häufigsten benutzten Signaturverfahren, das man heute einsetzt. Und dieses Verfahren hat eigentlich keinen formalen Sicherheitsbeweis. Es gibt inzwischen formale Sicherheitsbeweise unter sehr, sehr starken zahlentheoretischen Annahmen, die man machen kann. Aber über lange Jahre wurde dieses Schema eingesetzt und hatte überhaupt keinen Sicherheitsbeweis. Also sehen Sie, dass es viele Verfahren gibt, die in der Praxis eingesetzt werden, von denen man eigentlich nicht wirklich weiß, ob sie sicher sind oder nicht. Das bedeutet aber nicht, dass diese Schemas auch eine Attacke erlauben, weil DSA und ECDSA gibt es seit 1996 oder 97, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und seit dann sind eigentlich diese Schemas gelten als sicher. Also man hat nie eine Attacke draufgefunden. Was einem einen Sicherheitsbeweis halt gibt, ist ein sehr hoher Grad an Sicherheit, dass das Schema keine Attacke erlaubt. Man kann niemals alle Attacken ausschließen mit einem formalen Sicherheitsmodell, weil kein Modell alle Attacken beinhalten kann, die ein Angreifer führen kann. Das ist mathematisch beweisbar nicht möglich. Aber man kann halt die relevantesten Attacken ausschließen. Und beweisbare Sicherheit in diesem Sinne ist eine sehr, sehr starke Garantie. Und sowas zu haben, ist viel, viel besser als ein heuristisches System ohne irgendwelche Sicherheitsgarantien.
Sichere Kommunikation über Mixnetz. Darüber sprach ich mit Julian Loss vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23 17 0.
Das Wort App Store kommt von App und Store. App bedeutet Computerprogramm und Store, Laden. Also ist der App Store ein Laden, wo man Computerprogramme bekommt. Nach dieser Definition hätte es App Stores schon seit dem Aufkommen von Home- und Personalcomputern um 1980 herum gegeben. Geschäfte, wo man Disketten kaufte, um die darauf befindliche Software auf dem heimischen PC laufen zu lassen. Der Begriff App Store wird aber enger gefasst. Er bezeichnet an Betriebssysteme gebundene Online-Portale. So heißt der App Store für Android-Telefone Google Play, der App Store für Windows-Rechner Microsoft Store und der für die iPhones von Apple App Store. Apple dachte, Apple fängt ja mit App an und schützte 2008 die Marke App Store. Als wenig später Amazon den Amazon App Store startete, klagte Apple, bekam aber nicht recht. Der App Store bleibt also ein übergeordneter Begriff, ähnlich wie der genmanipulierte Schimpanse. Ein Schimpanse bleibt und sich nicht patentieren lässt. Als erster App Store bekam der Electronic App Wrapper auf den Markt. Wrapper bedeutet Verpackung. Der App Wrapper startete im Jahr 1991 und vertrieb Software für Next Computer, damals noch auf CD-ROM. Der Star unter den App Store-Pionieren ist Andrew Stone. Stone programmierte Apps für diese Next-PCs und ab 2008 für Apples App Store, jeweils mit objektorientierten Versionen der Sprache C. Seine erste App für das iPhone war der Twitterlater, mit dem sich Tweets elegant absetzen ließen, und zwar 2 Jahre bevor Twitter seine offizielle App einführte. Heute machen App Stores 5-mal so viel Umsatz wie die Musikindustrie. Der Durchschnittsanwender hat 80 Apps auf seinem Smartphone installiert und nutzt 9 davon täglich.
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich die Bedrohung in Deutschland verschärft. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Grund sei der Angriff Russlands auf die Ukraine. Das erklärte BSI-Präsident Anne Schönbohm diese Woche auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Er sprach von einer abstrakten Gefährdung. Eine zentral gesteuerte Kampagne sei nicht zu erkennen. Jedoch habe es konkrete Angriffe gegeben, etwa auf die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Rosneft. Die Attacke habe beinahe die Mineralöldistribution in Berlin und Brandenburg gestört. Schönbohm machte Aktivisten für den Angriff verantwortlich, die Rosneft Deutschland als vermeintlich russisches Ziel ins Visier genommen hätten.
Der Bundesgerichtshof entscheidet über Netzsperren gegen 2 Webseiten, die wissenschaftliche Literatur zugänglich machen.
Das sei eine Urheberrechtsverletzung, argumentieren die klagenden Wissenschaftsverlage. Sie haben daher von der Telekom verlangt, den Zugang zu den Seiten LibGen und Sci-Hub zu sperren. Damit hatten die Verlage zunächst Erfolg vor dem Münchner Landgericht. Das Oberlandesgericht wies die Klage in der Berufung aber zurück. Jetzt liegt der Fall beim BGH. Der muss entscheiden, ob die Verlage nicht zunächst gegen das schwedische Unternehmen vorgehen müssen, das die fraglichen Webseiten hostet. Der zuständige Richter am BGH machte diese Woche klar, dass eine Netzsperre das letzte Mittel sei. Es bestehe die Gefahr, dass auch der Zugang zu legalen Inhalten gesperrt würde.
Amazon präsentiert eine Technologie, die Stimmen nachahmen kann.
In einem Video, das der Konzern Mitte der Woche auf einer Konferenz vorgeführt hat, fragt ein Junge: Alexa, kann meine Oma mir den Zauberer von Oz vorlesen? Der digitale Assistent verändert daraufhin seine Stimme und klingt anscheinend wie die Großmutter. Amazon gab an, weniger als eine einminütige Sprachaufnahme zu benötigen, um die Stimme zu imitieren. Bisherige Technologien benötigen längere Aufnahmen, um Stimmen zu lernen.
Bei Ermittlungen zum Dokumentenleck um den G7-Gipfel hat die Staatsanwaltschaft Daten von Servern der Piratenpartei beschlagnahmt.
Hintergrund ist, nach Angaben der Partei, dass geheime Dokumente über einen Online-Service der Piraten veröffentlicht worden waren. Das bedeutet also nicht, dass die Partei mit dem Datenleck selbst in Verbindung steht. Die Parteivorsitzende Anne Herperz beklagte sich über die Härte des Vorgehens der Polizei. Man habe uneingeschränkt alle Daten herausgeben müssen, sonst wären die Server mitgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft München II bestätigte die Beschlagnahme. Vergangenes Wochenende waren im Netz vertrauliche Dokumente der Polizei vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Jahr 2015 veröffentlicht worden.
Die Verschärfung des Abtreibungsrechts in den USA hat auch Auswirkungen auf die Tech-Branche.
Nach der gestrigen Entscheidung des obersten Gerichtshofs dürfen US-Bundesstaaten Abtreibungsverbote verhängen. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt nun: Technologieunternehmen fürchten, dass Ermittler von ihnen Daten über Nutzerinnen verlangen könnten, die auf Abtreibungen hindeuten. Dazu zählen etwa Suchverläufe oder Ortungsdaten. In diesem Zusammenhang haben 4 demokratische Abgeordnete die Handelsbehörde FTC aufgefordert, eine Untersuchung von Apple und Google einzuleiten. Es geht um die Praxis, Daten von Handynutzern zu sammeln. Sie sei unfair und irreführend. Menschen, die Abtreibungen planten, seien aus Datenschutzsicht in Zukunft besonders gefährdet.
Instagram experimentiert mit neuen Möglichkeiten zur Altersverifizierung.
Bei dem sozialen Netzwerk müssen Nutzer ihr Alter offenlegen. Wer seine Angabe von unter 18 auf über 18 ändern will, soll sein Alter belegen müssen. Neben dem Upload eines Ausweisfotos testet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge nun 2 weitere Methoden. Bei der einen muss der Nutzer ein Selfie-Video hochladen. Eine Partnerfirma wertet es aus und schätzt dabei das Alter der Person. Bei der zweiten Methode werden 3 erwachsene Nutzer gebeten, das Alter der Person zu bezeugen.
Sternzeit, 25. Juni. Asteroideneinschlag mit Ansage. Am Abend des 11. März entdeckte Christian Scharnecki mit einem Teleskop des Konkoi-Observatoriums bei Budapest einen Asteroiden. Nur eine halbe Stunde später bemerkte er, dass das Objekt am Himmel sehr viel schneller geworden war. Ein klares Zeichen, dass der Asteroid rapide auf die Erde zulief. Was wie der Anfang eines Hollywood-Dramas klingt, war tatsächlich nicht ganz so aufregend. Denn schnell stellte sich heraus, dass der Brocken nur etwa 2 Meter im Durchmesser hatte und damit ungefährlich war. Dennoch war es ein idealer Testlauf für die Warnsoftware der NASA. Christian Scharnecki hatte seine Beobachtungen umgehend an die Zentrale für Asteroiden in Cambridge in den USA übermittelt. Eine spezielle Software analysiert dort laufend alle Daten auf mögliche Einschläge auf der Erde. Sie sagte einen Treffer etwas nördlich von Island voraus, nicht einmal eine Stunde vor dem Aufprall. Ein Bild des Meteosat-Wettersatelliten zeigte später einen Lichtfleck, der für einige Sekunden zu sehen war. Ob die Aufnahme tatsächlich dokumentiert, wie der Brocken in der Atmosphäre verglüht, ist unklar, denn Uhrzeit und Standort passen nicht exakt. Die Entwicklung der Warnsoftware hat einen ernsten Hintergrund. Vor 9 Jahren explodierte ein 20 Meter großer Asteroid über der russischen Stadt Tscheljabinsk. Dabei wurden 1200 Menschen verletzt. Mit nur wenigen Stunden Vorwarnung lassen sich auch künftig Treffer nicht verhindern. Aber die Fachleute könnten die Menschen in den betroffenen Gebieten zumindest warnen.
Reiselust trifft Umweltfrust. Sind Fernreisen noch vertretbar? Das wird gleich bei Streitkultur besprochen, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.